NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Juli 1798. Napoleon nimmt Alexandria in Ägypten ein.
Kaum zu glauben, aber amtlich. Wochenlang segeln über 30.000 französische Soldaten und 160 Wissenschaftler übers Mittelmeer, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Erst kurz vor dem Ziel.
Proklamation des kommandierenden Generals Bonaparte. Soldaten, ihr geht dem Unternehmen der Eroberung Ägyptens entgegen, deren Folgen für die Zivilisation und den Handel der Welt unschätzbar sind.
Das stimmt tatsächlich. Allerdings hauptsächlich dank genialem Marketing. Und der unerklärlichen Aura, die der 29-jährige Mann aus Korsika schon besitzt. Für Pierre Brandat von der Napoleon-Stiftung ist keiner der vorgeblichen Gründe für dieses verrückte Unternehmen stichhaltig.
Nein, es ist eindeutig für sein Helden-Image konzipiert. Napoleon will seinen in Italien erworbenen Ruhm vertiefen und der Nachfolger von Alexander dem Großen und Caesar werden, wofür man ihn bereits hält. Die militärisch-strategischen Gründe sind nicht wirklich ersichtlich. Er will lange in Ägypten bleiben, ein orientalisches Reich schaffen. Später sagt er, wenn er ein Heer von 150.000 Mann hätte ausheben können, wäre er wie Alexander bis zum Hindukusch vorgestoßen und wenn nötig sogar Muslim geworden.
Da irrt wohl der Fachmann. Schließlich hat Napoleon es schrecklich eilig, seine Expedition schnell und natürlich siegreich zu beenden. Der Staatsstreich zu Hause ist schon in Arbeit und ihm bestimmt erstmal wichtiger als der Hindukusch. Kurzfristig ändert Napoleon noch vor der ägyptischen Küste seine Pläne. Grégory Spourdos vom Pariser Armeemuseum.
Von seinen Spionen erfährt Bonaparte, dass die gefürchtete britische Flotte unter Admiral Nelson, die von Anfang an Jagd auf die Franzosen macht, gerade erst abgesegelt ist. Um zu vermeiden, dass sein Vorhaben vorzeitig scheitert, beschließt er, statt wie geplant an drei verschiedenen Orten zu landen, nämlich Alexandria, Rosette und Damiette, sofort und nur Alexandria anzusteuern.
Gegen den Rat des Flottenadmirals wegen des schlechten Wetters. Und obwohl es vom Nildelta aus einfacher gewesen wäre, nach Kairo und Oberägypten zu kommen. Noch vor der Landung ertrinken 20 Mann im Gewittersturm und kentert ein Schiff mit Instrumenten der Wissenschaftler. Sei es drum. Von Alexandria, seiner sagenhaften Bibliothek und dem zu den 7 Weltwundern der Antike zählenden Leuchtturm auf der Insel Pharos träumt Bonaparte schon seit der Militärakademie. Er ist nicht der Einzige.
Beim Einmarsch in Alexandria waren die französischen Soldaten sehr enttäuscht. Sie entdeckten eine Stadt mit einem Gassengewirr voller Müll und streunender Hunde, in dem Krankheiten grassierten. Die Stadt erschien ihnen überaus armselig. Es war eine große Enttäuschung.
So Ahmed Youssef vom Institut d'Égypte, der legendären wissenschaftlichen Akademie, die 1798 in Kairo gegründet wird, in einem Dokumentarfilm. Noch ernüchterter sind die 167 Künstler und Wissenschaftler, von denen Napoleon praktisch ohne Mittel Wunder erwartet. Zum Beispiel, ob sich durch den Bau eines Kanals durch den Isthmus von Suez zum Roten Meer die britische Handelsroute durchkreuzen ließe. Sie erstellen tatsächlich eine Studie, aber
leider enthielt sie einen Fehler. Man wollte einen direkten Kanal bauen. Die Wissenschaftler errechneten irrtümlicherweise einen Höhenunterschied von 9 Metern zwischen dem Roten und dem Mittelmeer, was mehrere Staustufen erfordert hätte. Aber das spätere Projekt von Ferdinand de Lesseps entstammt tatsächlich diesem ersten Konzept.
Laut Gilles Gauthier, Kurator einer Ausstellung über den Suezkanal und ehemaliger Konsul in Alexandria. Ende des 18. Jahrhunderts ist das nur noch ein verschlafenes Städtchen von 5.000 bis 6.000 Einwohnern. Frustriert notiert nach der Landung ein angehender 19-jähriger Ingenieur, der am Strand neben seiner Truhe schlafen muss.
Ich habe die größte Mühe zu überleben. Wir pflücken in den Gärten ein paar Portulakblätter, die wir mit verwässerter Essigsäure würzen. Es gibt nichts zu kaufen.
C'est un choc pour eux, parce qu'ils avaient cette image de la ville d'Alexandre le Grand.
Für die Gelehrten ist die Begegnung mit Alexandria ein Schock, weil sie sich unter der Gründung von Alexander dem Großen etwas ganz Tolles vorstellten. Sehr schnell kommt es deshalb zu Missverständnissen zwischen den Franzosen und der einheimischen Bevölkerung. Die Leute um Bonaparte haben eine idyllische Vorstellung von Ägypten, das sie nur aus Büchern kennen.
Sagt Gregoris Purdos. Allerdings werden die Gelehrten bei der Rückkehr nach Frankreich dieses Idealbild noch verstärken. Die Beschreibung der großartigen Schätze Altägyptens, der Pyramiden, Sphinxe, Monumentalskulpturen und Gräber, löst eine Ägyptomanie aus, die seither immer wieder neu aufflammt. Der sogenannte Empire-Stil in Frankreich beginnt mit einer Retour d'Égypte getauften Mode, mit stilisierten Pharaonen als Feuerböcken, Tellern mit Hieroglyphenrand, viel dunklem Mahagoni und vergoldeter Bronze. Pierre Branda von der Fondation Napoléon.
Anscheinend existierte die Mode Rückkehr aus Ägypten schon eine ganze Weile. Die Aktualität verstärkte und begleitete sie nur, weil Klassizismus sowohl politisch wie künstlerisch angesagt war. Die beiden Strömungen entsprachen sich gegenseitig, wobei die Machthaber den Stil für sich auszunutzen verstanden, vor allem zugunsten von Bonaparte.
Natürlich bricht Bonaparte mit seinen revolutionskriegserfahrenen Haudegen schnell und brutal den Widerstand der verschreckten Alexandrier. Er behauptet pompös, die Zivilisation in ihre Wiege zurückzubringen, geriert sich als Retter von der Fremdherrschaft, belässt gönnerhaft den Gouverneur im Amt und verspricht sogar, zum Islam überzutreten. Zu Recht glaubt man ihm kein Wort.
Certains commentateurs diront même que
Manche Kommentatoren schreiben sogar, dass die Ägypter sie missachten, so tun, als seien die Franzosen gar nicht da. Bonapartes Befreierpose kommt nicht an.
Gewiss leidet man auch in Alexandria seit Jahrhunderten unter den Mamelucken, jenen ursprünglich türkischen oder kaukasischen Sklaven im Kriegs- und Staatsdienst. Nach der Eroberung Ägyptens durch das Osmanische Reich im Jahre 1517 haben diese Militärsklaven die Herrschaft übernommen und regieren die weitgehend autonome türkische Provinz. Aber einen selbsternannten Retter können die Ägypter genauso wenig brauchen. Ahmed Youssef.
Bonaparte ist gekommen, um Ägypten zu erobern. Er ist für die Ägypter kein Befreier, sondern ein Kolonisator. Dennoch ist es seinen Publikationen und der Arbeit der Wissenschaftler zu verdanken, dass die Ägypter ihre ägyptische Identität entdeckten. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Osmanische Reich das Wort Ägypten aus der Geschichte gelöscht hatte. Die nationale Identität der Ägypter war buchstäblich ausradiert worden.
Vor Ort ist das zunächst nicht spürbar. Innerhalb von ein paar Tagen lässt Bonaparte die eroberte Traumstadt Alexandria links liegen und scheucht seine Soldaten ohne Wasser und geeignete Ausrüstung durch die Wüste nach Kairo. Er will die Mamelucken möglichst nah bei Kairo schlagen und hat dafür auch die richtige Technik parat. Gregoris Purdos.
Er benutzt dort die sogenannte Carré-Taktik für die Infanterie, eine wirksame Gefechtsform gegen die Kavallerie der Mamelucken, die an keiner Stelle angreifen kann, ohne sich den Gewehren und Bajonetten auszusetzen, während die Fußsoldaten ihrerseits den Gegner von allen Seiten angreifen können.
Du haut ces pyramides, 40 siècles vous contemple.
Von diesen Pyramiden blicken 40 Jahrhunderte auf euch herab.
Diesen Spruch soll Bonaparte seinen Truppen nach eigener Aussage zur Anfeuerung mitgegeben haben, obwohl diese Pyramiden noch Kilometer entfernt und sowieso im Morgendunst verborgen waren. Aber der Satz wird berühmt. Und die als Schlacht bei den Pyramiden verherrlichte Auseinandersetzung, die bekannteste militärische Leistung Napoleons in Ägypten. Er feiert sie 22 Tage nach der Eroberung Alexandrias theatralisch. Thierry Lenz, Direktor der Napoleon-Stiftung, im Dokumentarfilm.
Für Bonaparte ist Marketing, wie wir heute sagen würden, von allergrößter Bedeutung. Er möchte daher durch einen grandiosen Einzug in Kairo Eindruck machen. Alle tragen Gala-Uniformen. Der Bevölkerung, Kairo hatte nach damaligen Angaben mehrere hunderttausend Einwohner, soll vorgeführt werden, wie der Held in die Hauptstadt der Pharaonen einzieht.
Sofort lässt der Held seine Wissenschaftler kommen und gründet das Institut d'Égypte mit ganz präzisen Aufträgen. Backhäuser zur Versorgung des Heeres mit Brot, ein Ersatz für Hopfen zum Bierbrauen, Trinkbarmachung des Nilwassers und neue Ressourcen für Schießpulver. Offenbar in dieser Reihenfolge. Dass der Sieg über 700 Jahre Türkenherrschaft in Ägypten schon 10 Tage später ad acta gelegt werden kann, spielt Bonaparte herunter. Der englische Admiral Nelson hat mittlerweile die französische Flotte gestellt und mitsamt Flaggschiff bei Aboukir vernichtend geschlagen. Anders ausgedrückt, die Franzosen sitzen in der Falle.
Unsere Flotte ist in Aboukir gesunken. Sei es drum. Wir müssen also Großes vollbringen oder ein großes Reich gründen. Ägypten hat mehr als einmal Geschichte gemacht. Feldherren von Alexander bis Caesar haben hier unsterblichen Ruhm erreicht.
Irgendwie klappt das nicht so richtig. Die Franzosen müssen in Kairo 2 Aufstände blutig niederschlagen und in Syrien zeigt sich Bonaparte als durchaus ebenbürtiger orientalischer Herrscher. In Jaffa werden 2000 Gefangene und tausende Zivilisten massakriert, bevor dort die Pest auch eigene Leute wegrafft. Nüchtern konstatiert Gregory Spodos vom Armeemuseum:
Die Eroberung Ägyptens ist eine militärische Niederlage für Napoleon, vor allem nach dem Syrienfeldzug.
Dennoch wird eine Melodie mit dem Titel Partant pour la Syrie, auf dem Weg nach Syrien, schon im Ersten Kaiserreich zur inoffiziellen Nationalhymne. Dennoch schreibt Napoleon in seinen Memoiren im Exil auf St. Helena:
Eine Handvoll Franzosen haben ausgereicht, um dieses schöne Land zu erobern, das sie nie hätten verlieren dürfen. In Ägypten haben wir wirklich kriegerische und politische Wunder vollbracht.
Und trotz dieses Desasters kann sich Bonaparte 5 Jahre später zum Kaiser krönen. Gregory Spurdos.
Da zeigt sich Napoleons großartiges Gespür für Öffentlichkeitsarbeit. Er verlässt Ägypten, besiegt, heimlich, allein und ohne seine Soldaten zu informieren, kehrt aber ruhmreich nach Frankreich zurück, weil er am Fuß der Pyramiden gekämpft hat, am Berg Tabor, den man aus der Bibel kennt. Das will schon etwas heißen, auch wenn es mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun hat. Es gab zwar siegreiche Schlachten, aber strategisch war es eine Niederlage. Trotzdem macht sich Bonaparte den Feldzug zunutze, wird sehr populär und für den Staatsstreich auserwählt, der ihn an die Macht bringt.
1801 kapitulieren die letzten französischen Truppen, übrigens wieder in Alexandria, dezimiert um 2/3. Freundlicherweise werden die Engländer dafür sorgen, dass die Soldaten sowie alle Künstler, Wissenschaftler und Ingenieure heil zurück nach Frankreich kommen. Die Briten behalten zwar deren schwerste Trophäen für sich, zum Beispiel den berühmten Stein von Rosetta. Trotzdem kann Champollion damit 20 Jahre später die Hieroglyphen entziffern. Und die fantastische Beschreibung Ägyptens in 23 großformatigen Bänden, das umfassende Ergebnis der Arbeit der französischen Forscher, wird 1809 veröffentlicht. Heftig gefördert von Napoleon. Es bleibt die Grundlage der Ägyptologie als Wissenschaft. So kann denn der ehemalige Konsul in Alexandria immer noch zufrieden erzählen:
Eines Tages saß ich auf der Suche nach Erfrischung in der Nähe der Zitadelle in einer Moschee. Ein paar Leute fragten mich, wer ich sei. Und als ich sagte, ich sei Franzose, riefen sie aus: Ah, Bonaparte, er hat für Ägypten die Tore geöffnet.
Bonaparte, qui a ouvert l'Égypte.
Im Zeitzeichen erinnerte Sabine Mann an Napoleons Einnahme von Alexandria am 2. Juli 1798.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.